Voilà, alors bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc, en ce début de semestre donc à notre discussion d'aujourd'hui donc, où nous traiterons de la thématique de la place des langues premières des apprenants issus de la migration à l'école. Et puis, donc, c'est une thématique assez emblématique, on peut dire, des apprenants dans nos écoles, puisque, eh bien, pas besoin de regarder très loin, on voit que nos apprenants, eh bien, ils amènent avec eux une grande diversité linguistique en termes de langues premières. Et puis, voilà, donc, nous avons aujourd'hui divers intervenants avec nous. Et puis, j'aimerais les remercier. J'aimerais aussi remercier Julia Berchio, donc, de l'Institut de plurilinguisme et puis de la PA Graubünden, qui aura l'honneur, si je puis dire, de modérer cette discussion aujourd'hui. Et puis, je lui donne la parole tout de suite. Et je vous rappelle aussi donc, que nous avons un apéro qui se tiendra, comme d'habitude, juste à la sortie de l'Oula, à la suite de la discussion. Donc, voilà. Julia, je te donne la parole. Merci beaucoup. Et puis, bonne discussion.
Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Guten Abend allerseits. Merci à Cédric Diogo pour cette introduction et toutes les informations aussi organisationnelles. Merci à nos intervenantes et merci au public. C'est un plaisir de vous accueillir à la première table ronde du nouveau semestre où nous allons discuter, comme Cédric l'a dit, d'un sujet toujours très actuel, très délicat, très débattu. Le rôle des langues premières à l'école chez les enfants et les adolescentes et adolescents issus de la migration. Im Italienischen gibt es ein Sprichwort, das lautet Tante Idee, Tanti Pareri, du Latin tot capita, tot sententia, also viele Köpfe, viele Meinungen. Und das ist genau das Glück, was wir heute Abend haben, die Perspektive verschiedener Personen zum Thema der Erstsprachen kennenzulernen. Je dois juste malheureusement vous annoncer que l'une de nos intervenantes, Madame Adrienne Berger, collaboratrice pédagogique pour la scolarisation des enfants avec un background migratoire au service de l'enseignement obligatoire de langue française, ne pourra pas être avec nous pour des raisons de santé. Nous lui souhaitons donc de se rétablir bientôt en espérant qu'il y aura d'autres occasions pour discuter ensemble. Und jetzt werde ich Ihnen in alphabetischer Reihenfolge die Personen vorstellen, die mit uns ihre Ideen und Erfahrungen teilen werden. Und wir haben uns auch beschlossen, dass wir uns alle duzen werden, oder? Herzlich willkommen an Linda Gasser. Linda hat an der PH Bern und an der Uni Fribourg im Master Deutsch als Zweit- und Fremdsprache studiert. Während des Studiums hat sie an der Primarschule Murten als Klassenlehrperson und DATS-Lehrperson gearbeitet und auch beim Roten Kreuz einen Deutschkurs für Erwachsene gegeben. Momentan hat sie eine vierte Klasse, eine 6 Harmos, zusammen mit einer anderen Lehrperson und gibt zusätzlich noch 10 Lektionen DATS-Unterricht an insgesamt 20 DATS-Kinder, die aus verschiedenen Klassen kommen und dann je nach Kind und Anspruch 2-3 Wochen Lektionen zu ihr gehen. Die jüngsten DATS-Kinder, die Linda hat, sind in der ersten Klasse, also 4 Armos, und die ältesten DATS-Kinder sind in der 6. Klasse, 8 Armos. Seit einem Jahr ist sie außerdem Mitglied in der DATS-Arbeitsgruppe des Kantons Freiburg. Und die Erstsprache der Kinder spielen sowohl bei ihrem DATS-Unterricht eine Rolle, sowie auch bei den Kindern ihrer eigenen Klasse. Bonjour, Linda. Bienvenue aussi à Camille Lambert. Camille travaille actuellement en tant que professeure de français langue étrangère dans une école privée à Fribourg. Elle enseigne principalement à des adultes venant de pays et cultures différents. Les étudiants sont de niveaux différents aussi. Et la plupart du temps, ce sont des cours privés selon les objectifs personnels, donc diplôme, socialisation, travail. De 2016 à 2021, Camille a également enseigné le français langue seconde, français langue étrangère et français langue de scolarisation au CO de Pérol dans une classe d'élèves allophones. Son public cible était ici représenté par des adolescentes migrantes d'âge, niveau, pays et culture différentes. Et comme formation, Camille a un bachelor en anthropologie sociale et en français langue étrangère à l'Université de Fribourg et un master en français langue étrangère à l'Université de Genève. Durant ses études, Camille a enseigné le français langue étrangère dans une école privée pour jeunes adolescentes suisses allemandes ainsi que dans une association pour personnes qui venaient de l'Érythrée. Bonsoir, Camille. Und herzlich willkommen noch an Elisabeth Bayer, die als Projektleiterin am Institut für Mehrsprachigkeit in Freiburg arbeitet. Da hat Elisabeth zuletzt ein Forschungsprojekt geleitet, in dem mit Hilfe von Videografie beobachtet wurde, wie prototypische mehrsprachigkeitsdidaktische Aktivitäten im Fremdsprachenunterricht der obligatorischen Schule umgesetzt werden. Darunter waren auch verschiedene Aktivitäten, die die Erstsprachen der Schülerinnen und Schüler einbezogen haben. Elisabeth ist auch Redaktionsmitglied von Babylonia, der schweizerischen Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen. Und zurzeit beschäftigt sich die Redaktion genau mit einem Call for Abstracts für die Einreichung von Beiträgen zum Thema HSK, also heimatliche Sprachen und Kulturen. Und übrigens, alle interessierten Personen sind eigentlich herzlich eingeladen, zu diesem immer aktuellen Thema bis zum 1. April dieses Jahr ein Abstrakt einzureichen. Und mehr Informationen zur geplanten Nummer finden Sie auf dem Handout, das im Saal ausliegt. Bonsoir, Elisabeth. Et pour finir, moi je suis Giulia Berchio, collaboratrice scientifique à l'Institut de plurilinguisme, comme Cédric vous a déjà dit, et à la Haute École pédagogique des Grisons. Et ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de modérer cette table ronde pour l'organisation de laquelle on remercie encore Raphaël Berthele et Cédric Diogo, l'HEP de Fribourg, les services ATEM, l'Institut de plurilinguisme, les CEDIL et le Centre scientifique de compétences sur le plurilinguisme. Alors, on y va. L'idée, c'est tout d'abord un peu d'introduire la thématique des langues premières à l'école et après de la problématiser aussi un peu. Voilà. Zu Beginn dieser Diskussionsrunde möchte ich einen besonderen Tag erwähnen, den Welttag der Mutter- und Vatersprache, der am 21. Februar jedes Jahr zelebriert wird und 1999 von der UNESCO ins Leben gerufen wurde. Dieses Ereignis, das von einer Woche von verschiedenen Organisationen, die sich für die Förderung der Mutter- und Vatersprachen einsetzen, gefeiert wurde, erlaubt es uns also mit einer ersten Frage zu beginnen, die uns helfen wird, uns ein bisschen im Thema zu orientieren. Wie definiert man die Mutter- und Vatersprache und vor allem, welche Stellung hat sie aktuell im schulischen Kontext und in der Forschung und in der Gesellschaft? Und vielleicht können Sie gerne uns darüber ein bisschen erzählen, ausgehend von Ihren eigenen Lehr- und Forschungserfahrungen. Wir können von hier vielleicht von Linda anfangen und dann.
Sehr gerne. Okay. Ja, ich möchte diese Frage vor allem aus meiner eigenen Erfahrung heraus beantworten. Und das ist so, dass die Kinder sehr unterschiedliche muttersprachliche Kompetenzen mitbringen. Das aus einem Grund, weil die Kinder teilweise in der Schweiz geboren sind, aber teilweise auch in ihrem Heimatland geboren sind und erst später dann in die Schweiz kommen. Kinder, die in ihrem Heimatland geboren sind, gehen meistens dort auch eine Zeit lang zur Schule und lernen dort auch das Schreiben und Lesen. Dementsprechend können sie oder beherrschen sie die Muttersprache auch im Schriftlichen teilweise. Das ist aber ganz anders bei Kindern, die hier geboren werden, dann mit der Muttersprache zu Hause aufwachsen und nachher in die Schule kommen, aber eigentlich das Schreiben und Lesen nicht wirklich gelernt haben zu Hause. Und das bringen die Kinder wirklich ganz unterschiedliche Kompetenzen mit. Und teilweise ist es dann wirklich so, dass im Ende oder im Verlauf des Schuljahres, nach der Elfa, dass die Kinder nach dem DATS-Unterricht und dem normalen Schulunterricht dann wirklich die deutsche Sprache besser beherrschen als ihre eigene Muttersprache, weil sie eben auch im Schriftlichen gefördert wurden. Und was man auch sagen muss, es gibt nicht immer nur eine Muttersprache, die die Kinder mitbringen. Teilweise spricht der Vater eine andere Sprache mit den Kindern als die Mutter, also dass sie auch zweisprachig zu Hause aufwachsen. Und sonst die Stellung der Muttersprache in meinem Unterricht, jetzt vor allem im DATS-Unterricht, finde ich sehr, sehr wichtig, weil wir wissen ja, dass eine gute Beherrschung der Muttersprache auch sehr wichtig ist für den Erwerb von weiteren Muttersprachen oder von weiteren Sprachen, abgesehen von der Muttersprache. Und ich sehe meine Aufgabe jetzt auch als DATS-Lehrperson, dass man das auch den Eltern zu Hause aufzeigt und ihnen auch aufzeigen kann, wie sie diese Muttersprache zu Hause fördern können. Und dass sie auch das Wertschätzen lernen, dass auch die Muttersprache sehr, sehr wichtig ist. Weil sehr oft sehen die Eltern, Deutsch, das ist die Sprache, die gesprochen werden muss in diesem Land, auch dass mein Kind nachher schulische Erfolge hat. Und da muss man wirklich teilweise bei den Eltern wieder diese Wertschätzung auch fördern und eben auch fördern, dass sie auch sehr viele Sachen in der Muttersprache üben können, was nachher den Kindern beim Deutschlernen hilft. Also die Stellung, denke ich, ist sehr, sehr wichtig und versuchen wir auch zu fördern bei uns.
Ja, vielen Dank, Linda. Und jetzt vielleicht die Perspektive der Forschung und der Gesellschaft allgemein auch.
Ja, in der Forschung spricht man weniger von Mutter- oder Vatersprache, sondern eher dann von den Erstsprachen, die jemand eben zuerst gelernt hat, den ein Kind zuerst sprechen gelernt hat. Das kann natürlich eben bei Kindern mit Migrationshintergrund, dann sind es die Herkunftssprachen normalerweise der Eltern. Und zur Natur der Muttersprache, ja, der Begriff impliziert ja irgendwie, dass jemand eine Sprache perfekt kann, aber natürlich können auch monolingual Aufwachsende ihre Sprachen ja nicht alle gleich gut. Und für mehrsprachig Aufwachsende, wie ja Linda schon gesagt hat, ist es völlig normal, dass sie ihre einzelnen Sprachen ja unterschiedlich gut können und vielleicht eben die eine nicht schreiben können, sondern nur in Anführungszeichen sprechen, oder dass sie in gewissen Kontexten besser in einer Sprache funktionieren als in einer anderen. Und was ja ebenfalls zum Erwerb der Erstsprachen oder der Herkunftssprachen gehört, ist, dass gleichzeitig recht viel kulturelles Wissen erworben wird, jetzt im Vergleich vielleicht zum Erwerb einer Fremdsprache, wo das weniger der Fall ist. Und insofern ist dann eben die Erstsprache auch prägender für die eigene Identität. Zur Stellung der Herkunftssprache in der Schule, da kann ich vielleicht ein bisschen etwas aufgrund des Forschungsprojekts sagen, das wir durchgeführt haben. Ja. Wir waren in insgesamt 19 Klassen in der Deutschschweiz und haben dort untersucht, wie Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 11 und 14 Jahren, wie sie im Fremdsprachenunterricht mit prototypischen mehrsprachigkeitsdidaktischen Aktivitäten umgegangen sind. Und da konnten wir schon öfter feststellen, dass die Kinder mit Herkunftssprachen sich eigentlich der eher marginalen Rolle ihrer Herkunftssprachen in der Schule oder in der Gesellschaft bewusst waren, bereits eben die Elfjährigen. Und wir konnten auch so vielleicht fast eine Art Gefälle feststellen. Also zum Beispiel Kinder mit einer Herkunftssprache, die wir hier in der Schweiz auch häufig mal als Fremdsprache lernen, wie zum Beispiel Spanisch, die haben sich eigentlich immer gefreut, wenn sie gefragt wurden, etwas zu ihrer Sprache beizutragen und waren stolz darauf, währenddem Kinder mit für uns vielleicht in Anführungszeichen etwas exotischeren Herkunftssprachen wie Vietnamesisch oder Tamil, die haben eigentlich alle gezögert und wollten erstmal nichts beitragen und wurden dann extra nochmal gebeten von der Lehrperson.
Vielen Dank, Elisabeth. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen die Lehrperspektive, Forschungsperspektive und nochmal die Lehrperspektive aber aus dem französischen Teil dieses Mal. Okay, Camille.
Alors oui, on a entendu pas mal de différences entre avec Linda pour les langues avec ses enfants qui justement pouvaient avoir une langue maternelle en arrivant ici ou être né ici et avoir ces deux perspectives. De mon côté, j'ai eu beaucoup d'élèves qui ne sont pas nés ici, donc qui sont arrivés à l'école avec une autre langue maternelle et un autre parcours et énormément de représentations, que ce soit par rapport à la langue ou par rapport à la culture, par rapport à tout ce qui se passait autour de cette langue. Une langue maternelle, c'est une petite chose de parler juste de la langue. Je pense que c'est surtout important tout ce qui se passe autour de la langue, donc de la culture, de la représentation, et de pouvoir intégrer cette langue maternelle à l'intérieur de l'apprentissage de l'enfant, de l'adolescent ou même de l'adulte après, est une part vraiment très importante pour pouvoir après pouvoir apprendre une autre langue, que ce soit une langue de scolarisation ou une future langue étrangère ou une langue de socialisation. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir avoir énormément de personnes de langues maternelles différentes. Langue maternelle, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que vraiment c'est la langue qu'ils ont apprise dès le début? La langue qu'ils n'ont pas apprise à l'école? C'est aussi tout un parcours différent puisqu'on a des enfants qui sont arrivés ici sans aucune scolarisation. Donc bien sûr, ils ont une langue maternelle à la maison qu'ils ont appris à parler, qu'ils ont eu grâce à leurs parents lors de la communication, mais où ils n'ont pas été scolarisés dans cette langue. Et après, ils arrivent ici et ils arrivent avec leur langue parlée, mais pas leur langue écrite, leur langue ils ne savent pas non plus pas lire. Donc ils arrivent avec une langue maternelle qui n'est pas totalement maîtrisée comme on le conçoit ici, et ils arrivent ici et ils doivent apprendre une nouvelle langue qui, elle, doit être justement une langue de scolarisation qui doit être maîtrisée comme on le conçoit avec la langue parlée, lue et écrite.
Merci beaucoup, Camille. Alors, merci pour vos témoignages. Alors, nos intervenantes nous viennent de dire qu'il y a vraiment qu'elles ont à quoi faire avec beaucoup de langues. Il y a même des gens qui ont plusieurs langues maternelles. On vient d'apprendre aussi qu'on a, on a l'habitude de se référer à ces langues avec des définitions différentes. On a la langue maternelle, la langue première, Erstsprachen, L1, L2. Voilà. Mais on aimerait aussi alors comprendre quelles approches, quelles méthodes, quelles stratégies sont utilisées pour inclure ces langues dans les programmes scolaires. Non? Si je pense à mon expérience scolaire en tant qu'élève, dans la période où j'étais à l'école en Italie, c'était le début des années 90 et jusqu'au début des années 2000, le plurilinguisme en classe chez moi était plus rare par rapport à aujourd'hui, même s'il y aurait un discours à part à faire par rapport au dialecte qui ouvrirait des autres questions. Donc disons que dans mon cas, en 13 ans d'école, du primaire au lycée, je n'ai eu qu'une seule camarade de classe qui parlait à la maison une autre langue que l'italien ou les dialectes historiquement enracinés en Italie. Bien sûr, ici, en Suisse, la situation est différente et c'est là dû à un plurilinguisme institutionnel qui est déjà très bien établi, auquel il s'ajoute depuis plusieurs décennies en plurilinguisme qui est le résultat des dynamiques migratoires, lesquelles impliquent à leur tour la gestion des questions linguistiques et culturelles aussi dans différents contextes, comme les lieux députés à la formation. À cet égard,
Pour la question suivante, je voudrais mentionner un rapport sur la coordination de l'enseignement des langues en Suisse, de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, auquel ont contribué une série d'expertes et experts du domaine linguistique. Il s'agit d'un document de 2012, donc d'il y a juste 10 ans. Je vous cite un très petit extrait. Schools should not neglect languages of origin of migration, but rather should promote them in order to raise cultural and language awareness and encourage individual plurilingualism. Alors, je voudrais un peu faire avec vous le point sur cette situation. Comment les différentes institutions éducatives, mais aussi la recherche, ont-elles traduit ce, disons, je ne sais pas si on peut le dire, désir institutionnel? Comment l'inclusion linguistique se produit-elle dans la pratique? Donc, comment est-ce que les langues d'origine des apprenants ont été intégrées dans les programmes scolaires à la lumière des approches linguistiques plurielles actuellement connues? Et comment est-ce qu'ils ont été étudiés, observés par la recherche aussi? Peut-être cette fois, on commence par Camille.
Alors, je vais être un petit peu critique, je m'excuse, mais je pense qu'actuellement, peu de choses sont faites de ce côté-là. Déjà, peut-être parce que si on avait peut-être qu'un étudiant... Enfin, que si tous les étudiants, si tous les élèves parlaient la même langue étrangère, enfin la même langue maternelle, pardon, ce serait peut-être plus facile de pouvoir intégrer cette langue. Mais je pense que vous connaissez la situation. On a des classes d'accueil, des classes de primo-arrivants où il y a peut-être 10, 15 langues maternelles différentes. Donc c'est certain que d'intégrer cette langue maternelle est extrêmement difficile, puisqu'on devrait justement pouvoir les intégrer toutes. Après, je pense qu'il y a quand même toujours des choses à faire, déjà au niveau de la formation des enseignants. Par exemple, déjà simplement pouvoir montrer aux enseignants les différentes langues, leur dire peut-être la structure, la culture, voir comment elles fonctionnent, voir comment, voilà, vraiment éduquer l'enseignant par rapport à ces langues maternelles. Donc on a quand même les personnes issues de la migration, ça reste quand même dans des pays, il y a quand même toujours plusieurs pays qui reviennent, on sait pas toujours des nouveaux pays, donc il y a quand même des langues qu'on pourrait justement pouvoir pas apprendre la langue, mais apprendre sa structure, apprendre sa culture, pour pouvoir déjà mieux appréhender l'étudiant, mieux appréhender l'enfant de par sa langue maternelle. En plus, je pense aussi qu'il est important de l'intégrer dans le sens de pouvoir mettre en comparaison la langue étrangère qu'ils vont apprendre, par exemple dans mon cas le français, avec leur langue, de pouvoir intégrer les deux, de pouvoir les comparer, de pouvoir aussi montrer à leurs camarades dans la classe leur langue, de pouvoir faire part de leurs connaissances dans leur langue et mettre en avant ces connaissances pour montrer aussi que leur langue est importante, que leur langue compte. Et non pas de dire, ok, on oublie cette langue, maintenant c'est le français et ces langues ne sont plus prises en compte une fois que vous rentrez à l'école en Suisse ou à Fribourg. Je pense que c'est vraiment énormément important de garder toutes les langues. Et je vois d'ailleurs, enfin j'ai vu d'ailleurs, lorsque les enfants avaient cette chance de pouvoir parler leur langue, soit entre eux s'il y avait plusieurs enfants de la même langue, ou alors simplement montrer aux autres des petits mots, comparer avec le français, comparer avec des autres langues entre eux. Ils avaient vraiment énormément de joie et ça leur permet aussi d'éviter d'avoir des frustrations, d'être dans un moment d'insécurité face à la langue étrangère qu'ils vont devoir maîtriser très très rapidement, comme on le sait, et de pouvoir avoir quand même une sorte de socle pour pouvoir appréhender leur nouvelle langue.
Merci beaucoup,
Camille, juste une question. Vous avez déjà eu la possibilité d'appliquer une méthode dans vos classes, dans ce sens-là?
Alors, pas forcément une méthode proprement dite. Ce qu'on faisait, c'est qu'on est allé aussi à la bibliothèque interculturelle. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a les livres en deux langues, donc leur langue et le français. Donc on regardait aussi ça, comme ça on pouvait en même temps comparer les deux langues. En même temps, l'enfant pouvait aussi, dans la classe, on lisait des bouts dans la langue de l'enfant et en français. On a aussi beaucoup joué, par exemple, sur l'écriture, hein, puisqu'on a tous, ils avaient beaucoup d'écritures différentes. Donc, les enfants montraient aux autres leur écriture sur des mots, surtout sur les prénoms. Ou alors, pendant tout un cours, on apprenait à dire bonjour, voilà, des petits mots quand même toujours très simples, mais pour voir, voilà, pour essayer d'intégrer. Après, de méthode proprement dite, non, parce que je n'ai pas trouvé. Enfin, je pense qu'il manque beaucoup de choses là-dessus. On a très peu de moyens, et donc j'ai essayé de faire plutôt en passant par la traduction ou en passant par directement l'élève qui montre aux autres son parcours et qui va présenter des petites choses dans sa langue. J'ai plutôt fait de ce genre-là.
Oui, merci beaucoup, Camille. Oui, c'était une belle expérience quand même. La bibliothèque interculturelle est très bien fournie de livres.
Oui, tout à fait. Il y a énormément de langues.
Il y a plusieurs langues, oui.
Tout à fait, oui. C'est vraiment une bonne aide, vraiment, oui.
Oui. Merci beaucoup. Alors, peut-être Elisabeth.
Also ich bin ja keine Praktikerin und kann einfach versuchen, diese Frage zu beantworten aufgrund einer Lehrplan- und Lehrwerkanalyse, die wir durchgeführt haben im Rahmen des Projekts. Da haben wir die in der Deutschschweiz gebräuchlichsten Französisch- und Englisch-Lehrwerke analysiert und eben den Lehrplan 21. Und da haben wir festgestellt, dass im Lehrplan 21 eigentlich sehr wenig gesagt wird zum Einbezug der Herkunftssprachen. Einleitend steht im Kapitel Zielsetzungen: Die Wertschätzung der Erstsprache stärkt die sprachliche Identität, die Bewusstheit für weitere Sprachen und das Sprachenlernen. Also das Ziel der Wertschätzung den Erstsprachen gegenüber, das findet man auch häufig in der Fachliteratur. Eigentliche Lernziele gibt es nur sehr wenige. Es gibt einen Grundanspruch für den zweiten Zyklus, der heißt, die Schülerinnen und Schüler können mehrsprachige Situationen bewusst wahrnehmen und benennen, zum Beispiel in der eigenen Klasse, Umgebung, am Ferienort oder in den Medien. Und für den dritten Zyklus gibt es dann den Grundanspruch, die Schülerinnen und Schüler können sprachliche Vielfalt in Europa und in der Welt erkennen. Also man merkt es, glaube ich, schon den Verben an, es geht ums Erkennen, Wahrnehmen und Benennen, und dieser Einbezug bleibt wohl etwas oberflächlich, wenn es nur darum geht, denke ich jetzt mal. Dann in den Fremdsprachenlehrwerken findet man gerade auf der Primarstufe doch ab und zu mal Aktivitäten, die Herkunftssprachen einbeziehen, gerade zum Beispiel im Lehrwerk Millefeuille oder auch in First Choice, dem Englischlehrwerk. Dabei werden dann zum Beispiel Ausdrücke wie Guten Morgen oder auch Geburtstagslieder in verschiedenen Sprachen thematisiert. Und es geht da dann eher ums Erraten oder um Erkennen dieser Sprachen und allgemein ums Sensibilisieren gegenüber der sprachlichen Vielfalt in der Umgebung. Eigentliche Sprachvergleichsaktivitäten, die auch Herkunftssprachen einbeziehen, gibt es nur sehr selten. Und auf der Sekundarstufe findet man dann wirklich eigentlich kaum mehr Aktivitäten, die Herkunftssprachen einbeziehen würden. Und ja, ob die Herkunftssprachen bereits durch das bloße Erkennen oder Erraten nun in den Augen der Schüler bereits valorisiert werden, das bleibe dahingestellt.
Okay. Vielen Dank, Elisabeth. Das ist auch interessant, die Perspektive der Lehrmittel. Wie viel integrieren die Lehrmittel solche Aktivitäten, die in Richtung Mehrsprachigkeit gehen? Vielleicht noch die Erfahrung von Linda mit diesen Ansätzen.
Ja, ich möchte hier vor allem aus der Perspektive als Staatslehrperson antworten, jetzt nicht als Klassenlehrperson. Bei uns im DATS-Unterricht versuchen wir schon mit verschiedenen Methoden und Instrumenten die Muttersprache mit einzubeziehen. Es gibt zum Beispiel im Kanton Freiburg auch die HSK-Kurse, also die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur. Hier können die Kinder eigentlich ihre Kenntnisse in ihrer Muttersprache vertiefen und andererseits auch mehr über ihre Kultur erfahren. Das sind meistens so 2 bis 4 Wochen Lektionen in der Woche, wo sie gehen können, hingehen können. Ganz wichtig finde ich hier, das wird nachher auch im Zeugnis vermerkt, wenn sie diese Kurse besucht haben. Es ist dann auch verpflichtend, dass sie diese Kurse länger besuchen. Und es ist wirklich von der 1H bis 11H, wo dies angeboten wird, diese Kurse. Das ist eins. Dann das zweite ist das ESKE. Das ist ein Instrument zur Ermittlung der schulsprachlichen Kenntnisse in der Erstsprache. Das brauchen wir bei uns im DATS-Unterricht häufig. Das heißt, wenn Kinder frisch zu uns kommen, schauen wir mal, ja, was können sie schon? Klar machen wir das vor allem mit Kindern, die aus einem Land kommen, wo sie schon zur Schule gegangen sind, die schon ein bisschen schreiben und lesen können. Aber das ist sehr interessant, eben herauszufinden, was bringen sie schon mit. Und das wird jeweils durchgeführt am Anfang schon im Schuljahr oder im zweiten Semester, wenn sie erst aufs zweite Semester hin in die Schule kommen. Manchmal hilft es auch, so herauszufinden, ob sie dann auch in der richtigen Schulstufe oder in die richtige Klasse eingestuft wurden. Das ist auch dann bei der Klassenperson, für die Klassenlehrperson wichtig. Dann gibt es im DATS-Unterricht natürlich viele Bemühungen, dass wir versuchen, die Muttersprache mit einzubeziehen. Eben natürlich auch beim Vorbeigehen, dass man mal fragt, wie ist das in deiner Muttersprache? Weißt du das? Kannst du das übersetzen? Und vielfach brauchen die Kinder dann bei mir im DATS-Unterricht auch wirklich ihre Muttersprache, weil sie unter sich sind. Es gibt ganz viele Kinder, die eine andere Sprache mitbringen und da sind sie motiviert, dann auch eben ganz ihre Muttersprache zu gebrauchen und haben auch keine Angst davor. Und das ist sehr schön zu sehen. Wir haben bei den DATS-Lehrpersonen im Kanton Freiburg das Buch «Deine Sprache, meine Sprache». Das empfehlen wir allen neuen DATS-Lehrpersonen im Kanton Freiburg. Hier werden die 19 häufigsten Migrationssprachen in der Schweiz kurz vorgestellt. Und ich finde das sehr wichtig, dass sich jede DATS-Lehrperson mit dem auseinandersetzt, weil ich sehe dann sehr schnell, ob das Kind in seiner Muttersprache zum Beispiel die Artikel schon kennt oder ob das etwas ganz Neues ist. Ich kann dann so sehr gut Verbindungen schaffen zu ihrer Muttersprache, sehen, wo könnte es zu Schwierigkeiten kommen, wo sind Gemeinsamkeiten, und habe dann auch noch mehr Verständnis für die Sprache, für ihre Muttersprache, wie sie aufgebaut ist. Ja, und eben die Wertschätzung, die schon ein paar Mal angesprochen wurde, dass man die wirklich zeigt seitens der Lehrperson, der DATS-Lehrperson, dass man die gegenüber den Kindern zeigt. Auch, dass man zum Beispiel mit den Kindern im DATS-Unterricht kleine Vorträge vielleicht erarbeitet, damit die Kinder dann in der Klasse wiederum ihre Erstsprache vorstellen können, dass man sie vielleicht ihnen hilft und sie anleitet, wie sie den Kindern in ihrer Klasse einfache Sätze beibringen können und etwas auch von ihrer Kultur erzählen können. Ich denke, das ist sehr wichtig. Und dann auch ein ganz wichtiger Punkt für mich ist dann auch die Elternarbeit. Auch den Eltern zu Hause aufzeigen, wie sie die Muttersprache fördern können. Und auch eben das Verständnis manchmal zu fördern, dass man eben, sei es Textverständniskompetenz zum Beispiel oder Hörverständniskompetenz oder wie eine Geschichte aufgebaut ist, dass das Sachen sind, die auch in der Muttersprache geübt werden können. Und da gehen wir eben auch oft in die Fremdsprachenbibliothek, die schon erwähnt wurde, und geben das den Eltern an, dass sie sich dort auch Bücher ausleihen können, auch Tipps geben, dass man eben Bildergeschichten erzählen kann, dass das auch sehr gut geht, zum Beispiel mit Bilderbüchern hier ich spreche jetzt aus der Deutschschweiz, da kann man ja trotzdem zu den Bildern verschiedene Geschichten erzählen und muss gar nicht so groß auf den deutschen Text darauf eingehen. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Arbeit auch von uns und da versuchen wir schon, eben diese Muttersprache auch mit einzubeziehen. Das sind so ein bisschen die Ansätze, die wir jetzt auch gerade an der Primarschule Murten machen und durchführen.
Okay. Vielen Dank, Linda. Ich sehe, also Sie haben auch die Unterstützung von Büchern in diesem Sinn. Und ich wollte Vielleicht noch eine kleine Frage, das ist peut-être juste une curiosité, parce que Camille avait cité, disons, mentionné la formation des enseignants aussi, le rôle de la formation aussi des enseignants. Est-ce que, alors, comme lehrperson, est-ce que vous vous sentez bien équipé pour, disons, la prise en compte de ces langues premières? Et Elisabeth, comme chercheuse, est-ce que tu as eu de commentaires par rapport à ça pendant le déroulement du projet? Ou ça, c'était peut-être, c'était pas prévu comme question ça, mais j'avais juste cette curiosité. Je ne sais pas si vous aimeriez dire quelque chose à propos.
Also ich denke, es gibt natürlich immer noch Luft nach oben, das ist ganz klar. Also wie gesagt, ich habe jetzt zwei Instrumente genannt, oder ein Instrument, das ESCE-Instrument, und andererseits eben das Buch, zum Beispiel Deine Sprache, meine Sprache, die das verschiedene Migrationssprachen erklärt und den Lehrpersonen, ja, die Lehrpersonen unterstützen soll. Aber auf jeden Fall, es gibt ihn noch... Es ist sehr viel Luft nach oben und wir nehmen sehr gerne noch weitere Lehrmittel auf für den Unterricht, ja, die das mehr ansprechen noch, auf jeden Fall.
Einen schönen Ausdruck kennengelernt, Luft nach oben.
Ja, okay. Luft nach oben,
das,
ja,
das kann noch. Ich nicht. Schön, interessant. Ja, bitte.
Ja, also wir haben... In einer letzten Phase dann auch so prototypische Situationen, die wir festgestellt haben, mit erfahrenen Lehrpersonen und auch mit Didaktikerinnen und Didaktikern diskutiert. Das waren nicht nur Situationen mit Herkunftsspracheneinbezug, aber ich erinnere mich schon daran, dass da oft auch wieder die Frage gestellt wurde, ja, was ist denn eigentlich ist das Ziel? Und eine Lehrperson hat zum Beispiel gesagt, ja, also diese Wertschätzung, klar, das ist wichtig, aber hey, kann man das eigentlich nicht voraussetzen, so eine wertschätzende Haltung? Und muss die wirklich zuerst mal erzeugt werden im Klassenzimmer? Und eben sonst war ihnen zum Teil nicht ganz klar, wohin diese Aktivitäten eigentlich führen sollen. Genau.
Ja, vielen Dank, Elisabeth. Camille.
Oui, je pense comme Linda, effectivement, j'ai été critique avant, j'ai dit qu'il y avait peu de choses, il y a quand même des choses, bien sûr, mais je pense qu'il manque énormément de choses, il manque vraiment ce lien, et c'est ce que j'ai remarqué dès que j'ai commencé, ce lien entre réalité et études et formation, et ça c'est vraiment pour moi un énorme problème. Je pense que beaucoup... La théorie, c'est vraiment important, d'accord, mais des fois, il faudrait peut-être venir dans ces classes, venir voir comment ça se déroule, quels sont ces enfants, quelles sont leurs langues, le fait qu'on ait 10, 15 enfants en même temps, de langues maternelles différentes, de niveaux différents, d'âges différents, pour voir un peu, pour nous donner aussi, voilà, des formations vraiment directement en lien avec le terrain. Et ça, je trouve, c'est ce qui nous manque. Et comme je disais avant, ce qui nous manque aussi des fois, c'est appréhender vraiment les langues. Donc, de pouvoir savoir, pourquoi cet enfant-là a un problème ici. Est-ce que c'est en lien avec sa langue ou est-ce que c'est en lien avec autre chose? Si je connais aussi mieux sa langue. Voilà, je vais peut-être pouvoir plus facilement l'aider ou voir si c'est avec autre chose, son problème. Donc pour moi, il manque effectivement des choses, mais comme j'ai dit, c'est un sujet très délicat puisqu'il y a beaucoup de langues maternelles différentes.
Merci Camille. Alors vous voyez, on a déjà un peu commencé à problématiser la thématique. Und nun möchte ich die Aufmerksamkeit auf einen weiteren Aspekt lenken. Also, wenn wir mit einer heiklen Situation konfrontiert sind, wollen wir alles tun, damit alle Menschen, die von dieser Situation betroffen sind, etwas Positives aus unserem Handeln ihnen gegenüber ziehen können. Im schulischen Kontext zum Beispiel stellen sich die Lehrkräfte in den Dienst der Lernenden und die Forschenden sind oft auch hier mit einbezogen und sie versuchen auch bestimmte Dynamiken zu beobachten und zu erklären. Wie der zitierte Satz von vorher gezeigt hat, so vom EDK-Bericht, wird bei Menschen mit Migrationshintergrund seit Jahren versucht, einen Weg zur Förderung ihrer Sprachen zu finden. Und ich möchte euch fragen, haltet ihr dies für die natürlichste und vernünftigste Entscheidung, die man treffen kann? Und warum ja oder warum nicht? Und haben Sie die Einführung von Wegen zur Förderung der Erstsprachen jemals auch als Risiko für die Menschen und die Sprachen empfunden? Also zum Beispiel das Risiko, dass sich die Menschen gar nicht wohlfühlen, dass die Sprachen zu einem rein folkloristischen Element werden und nicht zu einem funktionalen kommunikativen System mit einer eigenen Würde innerhalb eines komplexen Systems wie dem Schulsystem. Und wenn Sie es für riskant halten, wie versuchen Sie dann, das Problem zu lösen? So einfach, vielleicht Elisabeth.
Zunächst vielleicht zu den Herausforderungen, die der Einbezug der Herkunftssprachen mit sich bringen kann, jetzt eben im Fremdsprachenunterricht. Ich glaube, im DATS-Unterricht ist es wieder, oder im Français Langue Seconde-Unterricht ist es ein bisschen anders. Wir haben verschiedentlich Situationen eben beobachten können, bei denen Herkunftssprachen einbezogen wurden und die wir anschließend dann mit dem Code Herausforderung der Mehrsprachigkeitsdidaktik kodiert haben. Und zum Beispiel waren das relativ häufig Situationen, wo Stereotypisierungen gemacht wurden, gerade bei Aktivitäten mit interkulturellen Themen. Da haben dann die Schüler plötzlich über Hautfarbe, Augenform oder Nasenform diskutiert von irgendwelchen Sprachgruppen oder Sprechern. Eben, wir haben recht häufig auch einen oberflächlichen Einbezug der Herkunftssprachen feststellen können. Zum Beispiel wurden die Schüler gefragt, wie heißt denn guten Appetit in deiner Sprache? Und falls die Schüler mit Herkunftssprachen dann spontan überhaupt etwas sagen konnten, den Begriff irgendwie übersetzen konnten, dann hat die Lehrperson gesagt, schön oder gut. Und das war es dann eigentlich meistens auch. Oder wenn ein Ausdruck in einer anderen Schrift an die Tafel geschrieben wurde, dann bestand die Gefahr, dass diese Sprache irgendwie exotisiert wurde. Also die Lehrperson konnte es ja dann nicht lesen und hat dann so gemeint, das hast du jetzt aber sehr schön geschrieben. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das aussprechen müsste. Wir konnten auch affektive oder wertende Äußerungen feststellen, anderen Sprachen und Kulturen gegenüber. Meistens kamen die von den Schülern in Gruppen und nicht gerade im Plenum, aber selten auch von einer Lehrperson. Zum Beispiel wurden in einer sechsten Klasse Sprachverwandtschaften diskutiert und die Lehrperson meinte dann, hat zuerst von den romanischen Sprachen gesprochen, dann von den slawischen und meinte dann plötzlich, wenn man das so sagen darf, also die slawischen Sprachen sind nicht gerade die schönsten, weil sie so eckig sind. Und in dieser Klasse gab es zumindest ein Kind mit einer slawischen Herkunftssprache. Und wir konnten auch mehrfach beobachten, wie mehrsprachige Schülerinnen und Schüler quasi gegen ihren Willen valorisiert oder wertgeschätzt wurden für ihre Herkunftssprachen. Das heißt, es war ihnen sichtlich unwohl, überhaupt als Vertreter einer anderen Sprache und Kultur wahrgenommen zu werden, auch wenn es das Gegenüber sicherlich gut gemeint hat. Zum da auch noch ein Beispiel geben, in einer 8. Klasse wurde die Pluralbildung in verschiedenen Sprachen diskutiert. Zunächst ging es ums Französisch, Englisch und Deutsche. Und dann wurde gesagt, kennt ihr noch andere Sprachen? Der Lehrer fragte, Kroatisch zum Beispiel, Schüler X, und der sagte dann, ich kann nicht Kroatisch. Und der Lehrer meinte dann, weißt du nicht genau, wie es gemacht wird? Nein. Dann frag doch mal zu Hause nach, dann kannst du es uns morgen mitteilen. Und der Schüler sagt dann nein und spricht leiser zum Banknachbarn: Hey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ganz ehrlich. Zuerst stellen sie eine Kamera vor mein Gesicht und nachher fragen sie so: Ja, du bist ein Ausländer? Ja, das war jetzt ein Extrembeispiel. Wir konnten andere, weniger extremere Beispiele auch feststellen. Ja, was könnte man besser machen? Ja, ich denke, zuerst sollte man eben klar sein, was man eigentlich möchte mit diesem Einbezug jetzt in den Fremdsprachenunterricht. Ja, und sollte wirklich klar ja, mal darüber diskutieren, was das eigentlich für ein Ziel haben soll, vor allem wenn es eben nur so kurze Aktivitäten sind. Ja, und einerseits sollte der Einbezug der Herkunftssprachen sicher auch von den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler her gedacht werden. Und eben wenn Schülerinnen und Schüler sich freiwillig melden oder etwas beitragen wollen, dann klar, dann unterstützt man das. Aber es soll einfach freiwillig bleiben. Die meisten Lehrpersonen in unserer Studie haben das auch automatisch so gemacht und haben nicht jetzt nachgebohrt, wenn ein Schüler oder eine Schülerin nichts sagen wollte im Plenum. Und ein weiterer Punkt, so wie wir das jetzt festgestellt haben, aufgrund der Lehrwerke findet im Fremdsprachenunterricht der Einbezug sehr punktuell und sporadisch und eben auch eher oberflächlich statt. Und ja, meines Erachtens dürften Projekte, Schulprojekte, zum Beispiel zum Thema sprachliche Vielfalt in der Schule, wo dann Schülerinnen und Schüler vielleicht selber forschen können, selber Interviews machen können mit anderen, mit Kollegen und fragen können, ja, wie habt ihr das zu Hause, wie pflegt ihr eure Sprachen und so weiter. Und wo sie vielleicht auch selber eben Experten einbeziehen können, HSK-Lehrpersonen einladen können in den Unterricht oder Eltern. Ja, ich denke, solche Projekte wären gewinnbringender, weil man da eher in die Tiefe gehen kann.
Vielen Dank, Elisabeth. Ihr habt da so viele heiklen Aspekte beobachtet beim Projekt. Und im Bericht des Projektes habt ihr diesen Begriff verwendet, Stereotypisierungsgefahr. Genau. Und ich wollte Sie fragen, ob bei eurer Lehre auch diese Stereotypisierungsgefahr auftaucht oder nicht.
Ganz viele, ja, also solche Situationen, die du gerade beschrieben hast, dass die natürlich vorkommen und dass es viele Herausforderungen gibt mit dieser Thematik. Für mich ist immer ganz wichtig, ich sage jetzt mal, die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit den Kindern, und darunter verstehe ich, dass ich wirklich schaue, was bringen die Kinder mit, sprachlich mit, von ihrer Erstsprache her, dass man ihnen zuhört und schaut, was da ist und eben nicht nach gewissen Äußerungen fordert, wie du das ja auch schon angesprochen hast. Weil eben diese Situation, die gibt es natürlich immer wieder, wenn Lehrpersonen denken, ah, dieses Kind könnte, ist ja gut gemeint, etwas dazu beitragen, etwas erzählen, wie es in seiner Sprache, diese Redewendung oder dieses Wort in seiner Sprache, wie das ist. Aber natürlich, je nachdem, kann das Kind bloßgestellt werden, wenn es plötzlich das Wort nicht weiß und denkt, ah nein, das ist ja meine Muttersprache, ich sollte das doch eigentlich können, und sich dann vielleicht auch schämt. Und ich denke, da ist eben ganz wichtig, dass man wieder einen Ansatz hat, einfach hören, was bringen die Kinder mit, und nicht gezielt nach etwas fordern, wo man nicht weiß, eben wie es vorhanden ist. Und ich habe da auch noch ein weiteres Beispiel. Wir arbeiten mit Wortschatzheften bei uns an der Schule, und wenn wir wissen, dass die Eltern zu Hause unterstützen können, dann gehen diese Wortschatzhefte auch mal nach Hause, dass die Kinder zusammen mit den Eltern das auf ihre Sprache übersetzen können und die Wörter aufschreiben können. Aber da muss man natürlich schauen, können die Eltern überhaupt diese Unterstützung leisten oder nicht. Und da braucht es dann auch ein bisschen, Feingefühl ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach auch eben wirklich eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, dass man die Eltern kennenlernt und dass man weiß, was kann man jetzt verlangen, darf ich das nach Hause geben oder nicht, dass man einfach die richtigen Aufgaben herausfindet für die Kinder und für die Eltern. Und das sind Herausforderungen, ja. Aber ich denke, eben ganz wichtig ist der Ansatz, dass man eben sich auf die Ressourcen konzentriert und hört, was ist da und mit dem arbeiten kann. Aber da, denke ich, braucht es viel eben eine gute Zusammenarbeit und Verständnis.
Vielen Dank, Linda. Du hast jetzt auch ein Schlüsselkonzept auch noch erwähnt, Zusammenarbeit mit den Eltern. Das werden wir auch bei der nächsten Frage noch vertiefen. Für Camille, zur Stereotypisierungsgefahr, est-ce qu'il est aussi dans tes classes? Peut-être que tu as la perspective, non? Tu as enseigné aux écoles primaires aussi, mais aux adultes aussi. Est-ce que tu, secondaire, est-ce que tu peux faire peut-être aussi une comparaison entre ce péril, non, de stéréotypisation à l'école secondaire et quand on a, par contre, quoi faire avec un autre groupe d'apprenantes et apprenants?
Oui, c'est une question assez compliquée. J'ai peut-être moins remarqué ce côté-là, aussi parce que les enfants, enfin les adolescents arrivaient chacun avec leur parcours, chacun avec leur langue, et peut-être aussi avec très peu de connaissances sur ce qui se passait autour. Donc il y a peut-être aussi moins ce côté stéréotypique et ce qu'on peut avoir si on a plus de connaissances. Ils voulaient apprendre, ils voulaient connaître, ils avaient pas d'a priori, pas de préjugés. Et puis donc ça permettait aussi de travailler tous ensemble. Après, bien sûr, nous on a toujours, en tant qu'enseignants, on a aussi une appréhension de la langue, une appréhension de la culture. On pense toujours quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. Donc il faut effectivement faire extrêmement attention, d'éviter d'avoir des cas comme on a pu entendre. Sinon, au niveau des adultes, j'enseigne actuellement pour les adultes. On n'a pas du tout ce côté-là. En plus, ce sont des cours privés. C'est pas du tout la même dynamique. On n'a pas du tout ce genre. On a vraiment peu de ce genre de situation actuellement. Donc, je peux pas vraiment en dire beaucoup plus.
Merci. Donc, tu n'as jamais eu quelqu'un, non, quelques apprenantes adultes qui avaient envie de montrer son identité en passant par la langue et de dire mais la place de ma langue, disons.
Non, chez les adolescents, non, parce que leur première chose qu'ils ont envie, c'est de s'intégrer, d'être comme les autres. Quand on est adolescent, on arrive, on voit les autres. D'abord, la première chose qu'on dit, pourquoi moi je suis différent? Pourquoi je comprends pas l'autre? Pourquoi? Non, alors d'un côté, ils repoussent quand ils sont... Enfin, ils ont deux classes. Hein. Ils ont la classe de français où, là, voilà, ils apprennent que le français. Et après, ils sont dans les classes régulières avec les autres adolescents. Donc, une fois qu'ils sont dans la classe régulière avec les autres adolescents, leur but, c'est de s'intégrer, de se fondre dans la masse. Donc, d'essayer, en fait, de perdre finalement cette identité, perdre cette culture, perdre cette langue qui montre qu'ils sont différents, qui montre qu'ils ont des difficultés, qu'ils n'arrivent pas à communiquer, qu'ils n'ont pas qu'ils ne comprennent pas les cours, qui sont différents. Donc, non, ils vont plutôt essayer d'éviter. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont dans la classe qu'on appelle classe d'accueil, au CO de Pérol, c'est vrai que là, ils ont envie, de nouveau, vu qu'on est tous là, on est tous à peu près les mêmes, entre guillemets, puisqu'on a personne n'a le français vraiment, et que là, on se retrouve, peut-être là, ils ont envie un peu plus de montrer leur identité, puisqu'ils sont enfin un petit peu libérés de devoir être comme les autres. Après, au niveau des adultes, non, très peu ce côté-là, parce que ils n'ont pas forcément, ils ont d'autres choses, ils n'ont pas forcément besoin de passer par leur langue pour cette question-là.
Camille, ouais, sont très nuancées toutes ces situations que vous vivez. Donc merci pour vos témoignages. Et voilà, on passe à la prochaine question. Encore une fois, en rapport avec la question qu'on vient d'aborder, je voudrais vous poser donc cette dernière question. Dernière, on verra, peut-être qu'on a encore le temps pour poser une cinquième question. En tant que personne qui travaille dans l'enseignement et la recherche, j'imagine que vous avez, non, souvent, j'imagine, pas seulement parce que je viens d'apprendre, non, vous avez cette grande chance de créer un réseau de contacts à la fois avec les étudiants et leurs familles et parfois de créer aussi vraiment des relations qui vous permettent de comprendre comment les gens vivent leurs relations avec l'institution éducative, mais pas seulement avec tout l'environnement social et culturel auquel elles et ils sont confrontés. Et à cet égard, je voudrais vous demander si vous avez déjà réalisé, par exemple, quelque sorte d'enquête pour comprendre si les élèves et leurs familles aiment ou aimeraient que l'école les aide à maintenir leur langue d'origine, ou si vous avez aussi simplement eu des entretiens où vous avez pu aborder cette question et percevoir un peu leur position par rapport à cette question. Et peut-être Linda.
Es gibt es einerseits die HS-Kurse, die ich schon angesprochen habe. Man verweist dann zum Beispiel auf diese Kurse, dass die Kinder dort teilnehmen können, oder zum Beispiel auf die interkulturelle Bibliothek, von der wir auch schon gesprochen haben. Lustigerweise ist es eher so bei uns, dass wir Lehrpersonen den Eltern wieder sagen müssen, doch, die Muttersprache ist auch sehr wichtig, und den Eltern auch sagen eben, dass sie, ich habe es vorhin angesprochen, Textverständniskompetenz, Hörverständniskompetenz, einen Aufbau von einer Geschichte, dass sie das auch in der Muttersprache lernen können und das Kind dort unterstützen können, dass wir ihnen wie wieder mehr zeigen müssen, was für einen Wert eigentlich die Muttersprache auch hat. Weil viele sehen, dass halt Deutsch, ich spreche jetzt vor allem vom Deutsch, wenn sie bei uns in die Schule kommen, dass das extrem wichtig ist, weil Deutsch ist nicht nur im Fach Deutsch wichtig, sondern auch im NMG wichtig, also Geschichtsunterricht, Geografieunterricht, viele Texte, die sie lesen müssen, in Mathematik auch, wenn es um Sätzchenaufgaben geht. Also wer ja erfolgreich sein will in der Schule, muss die deutsche Sprache beherrschen, wenn er jetzt bei uns im deutschen Teil der Schweiz ist. Und die Eltern sehen das auch und wollen alles auch tun, dass sie eben die Kinder Fortschritte machen im Deutsch. Und ja, das ist wirklich so eher so, dass wir manchmal sagen müssen, eben es kann ganz viel auch in der Muttersprache gefördert werden und da manchmal auch wieder ja diese Wertschätzung, also Wertschätzung ja den Eltern beibringen oder sie sehen, dass sie dem Kind dort helfen können, weil sie eben sehen, dass Deutsch wirklich wichtig ist für schulischen Erfolg, ja. Und ich muss sagen, wir haben nie eine Umfrage oder so gemacht, konkret, damit wir wissen, wie das Bedürfnis ist. Das ist mehr jetzt einfach so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn wir Elterngespräche haben, dass einfach wirklich Deutsch das große Thema ist für sie.
Und das wäre eher die Ausnahme dann, dass sie wirklich sich fragen, dass, ob
ja, es gibt eher eben, es gibt wirklich eher wenig Eltern, die eben gerade nach diesem HS-Kurs nach diesen HSK-Kursen fragen. Viele wollen wirklich, ja, dass die Kinder jetzt vor allem Deutsch lernen und damit sie nachher erfolgreich sind in der Schule. Mhm. Ja.
Vielen Dank. Ist das Gleiche bei deiner Erfahrung? Oder?
Oui, plus ou moins, on n'a pas non plus fait d'enquête ou comme ça, mais effectivement, les retours qu'on a eus des parents, c'est voilà, les parents ils veulent absolument que l'enfant s'intègre et puis apprenne ce français rapidement, effectivement le plus vite possible, puisque comme vous le savez, ils ont 2 ans, 3 ans, 1 année pour apprendre le français et apprendre toutes les autres branches en français. Donc les parents ils sont vraiment toujours, effectivement ils préfèrent mettre ce français en avant et peut-être justement à l'école un peu oublier cette langue maternelle. Mais d'un autre côté, même si eux, ils parlent le français, j'ai eu le cas avec des parents qui ont avaient très bien appris le français, Et je leur ai dit, ah, bah, des fois, vous pouvez quand même essayer de communiquer, voir comment votre enfant a progressé en français. Et là, non, par contre, à la maison, ils ne veulent pas utiliser le français. Ils disent, non, on doit quand même garder cette langue maternelle et éviter, voilà, on veut que l'enfant continue à pouvoir quand même s'exprimer dans sa langue et donc éviter de peut-être mélanger ou d'avoir... de perdre, entre guillemets, cette langue maternelle. Donc, il y a vraiment, ouais, ils sont un peu, c'est compliqué parce que c'est un peu ces deux cas. On veut le français parce qu'on doit vouloir, on doit savoir le français. Mais d'un autre côté, on veut quand même garder cette langue qui, comme j'ai dit avant, qui n'est pas qu'une langue, mais une culture, une représentation et qui, voilà, qui fait aussi partie de toute la famille, de tout ce qu'il y a autour de l'enfant.
Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a des cas, disons, que les enfants et leurs familles ne vont pas dans la même direction? Donc, il y a comme...
Oui, des fois, il y a des enfants qui veulent pratiquement plus parler leur langue maternelle. D'un côté peut-être de mauvais souvenirs, qui s'est passé dans leur pays, du parcours qu'ils ont eu, ou alors du fait de ne pas être comme les autres ici, les autres enfants à l'école. Mais c'est quand même très rare. En général, ils ont quand même toujours envie de garder cette langue, surtout que ils peuvent retrouver quand même des camarades qui ont également la même langue maternelle qu'eux, donc. Ils peuvent aussi avoir un échange, une communication. Donc, c'est quand même rare. J'ai eu très peu d'enfants qui voulaient vraiment, qui avaient un autre discours que celui des parents.
Merci. Et la même chose chez Linda.
Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich kann das wirklich nur ja.
Et dans ce cas, in diesem Fall gibt ihr so wie Ratschläge, wie sie diese Situationen so bewältigen können? Oder?
Wenn jetzt die Kinder die Muttersprache nicht mehr sprechen möchten. Ja, das ist schwierig. Manchmal sind es auch Phasen, dass manchmal eben die Integration für die Kinder sehr wichtig ist, weil sie sehen, sie möchten hier ankommen, mit Freunden finden und dann ist Deutsch eben sehr, sehr wichtig und dann eben wird vielleicht die eigene Muttersprache ein bisschen verdrängt und das ändert sich aber dann vielleicht wieder mit eben später, wenn sie mal integriert sind und sie wieder Freude finden an der eigenen Muttersprache. Ja, konkrete Tipps zu geben ist noch schwierig jetzt. Ich denke einfach eben, vor allem vielleicht auch den Eltern den Druck zu nehmen und den Kindern auch. Man soll nichts erzwingen. Man soll einfach das Kind mal erstmal, soll es ankommen in dem neuen Land, es soll mal Spaß haben an der deutschen Sprache. Das ist schon super natürlich für uns als Lehrpersonen. Und meistens eben finden sie dann auch wieder die Freude an der eigenen Muttersprache später wieder in solchen Fällen.
Elisabeth, vielleicht hast du mal die Möglichkeit gehabt, auch so Umfragen bei den Eltern, auch bei diesem Projekt? Oder?
Wir haben nicht die Eltern befragt, aber wir haben die Schülerinnen und Schüler mit Herkunftssprachen befragt, ja. Und das waren in unserer Studie rund 150 Schülerinnen und Schüler. Und die haben wir, bevor wir eigentlich dann die Aktivitäten verteilt haben, haben wir die befragt. Und zwar haben wir zuerst gefragt, hast du es schon einmal erlebt, dass deine Muttersprache in eurer Klasse in den Unterricht einbezogen wurde? Da haben 20% mit Nein geantwortet, knapp die Hälfte, 49%, hat gesagt, ja, selten, und ein knappes Viertel hat geantwortet, ja, oft. Und dann haben wir weiter gefragt, wenn ja, wie findest du es, dass sie einbezogen wurde? Und da haben 57% angekreuzt, das fand ich gut, 39% meinten, es war egal und 4% fanden es nicht gut. Und die Schüler und Schülerinnen konnten ihre Antworten auch begründen und haben das zumeist auch getan. Von jenen 57%, die positiv geantwortet haben, da gab es einige, die sagten, ja, ich finde es gut, weil ich kann was lernen. dabei über meine eigene Sprache, wie sie zum Beispiel verwandt ist mit einer anderen Sprache. Oder meine Kollegen können ja etwas lernen. Oder sie haben geantwortet, ja, es ist lustig oder spannend, mehr zu erfahren über die Herkunftssprachen der anderen. Oder sie haben explizit geschrieben, es ist lustig zu sehen, wie meine Kolleginnen und Kollegen meine Herkunftssprache falsch aussprechen. Und dann bei der Gruppe der 40%, denen es egal ist, ob sie einbezogen wird oder nicht, da gab es dann Begründungen wie, solange ich nichts sagen muss, ist es mir egal. Oder mir ist es nicht so wichtig, weil die anderen sowieso nichts lernen, wenn sie kurz einbezogen wird. Also auch hier wird auf diese Oberflächlichkeit hingewiesen des Einbezugs. Und bei den 4% negativ Antworteten gab es unter anderem folgende Begründungen. Es ist mir peinlich, etwas zu sagen, wenn ich es selbst nicht gut beherrsche. Also hier sieht man eben, dass je nachdem ja die Herkunftssprachen nicht unbedingt gut beherrscht werden, dass es für manche Kinder dann eben sehr schwierig ist, auch etwas direkt übersetzen zu müssen in ihre Herkunftssprache. Und jemand schrieb, weil ich es nicht gerne habe, wenn man irgendwie sagt, ja, für dich ist es vielleicht schwieriger, diese Aufgabe zu lösen, weil du noch andere Sprachen zu Hause sprichst, obwohl man eigentlich schon sein ganzes Leben lang in der Schweiz lebt. Also hier wird die Gefahr des Othering irgendwie ja, aufgeworfen. Und diese Antwort stammt von einem Sekundarschüler und ich denke, das ist kein Zufall. Wir konnten immer wieder feststellen, dass Schülerinnen und Schüler auf der Primarstufe dem Einbezug ihrer Herkunftssprachen noch offener gegenüberstanden und eben sich zumeist eigentlich gefreut haben darüber, währenddem auf der Sekundarstufe dann ja, die Schülerinnen und Schüler schon reservierter waren und das eigentlich ja, oder eben auch weniger gern das irgendwie als anders wahrgenommen werden wollten.
Ja, also das bestätigt dann vielleicht, was Camille schon gesagt hat, über die, die erwachsen mhm. sind. Ja. Und das, okay, ja, vielen Dank. Und ich muss noch schauen, es ist 18.20 Uhr. Haben wir noch Zeit für eine letzte Frage? Oder wollen wir vielleicht das Publikum mit einbeziehen, das vielleicht jetzt schon Fragen hat? Das frage ich vielleicht die Organisatorinnen, was sie denken. Alors, oui, peut-être alors on ouvre un peu la discussion avec le public, si vous êtes d'accord. Et voilà, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui aimerait parler, donc, et elle aimerait aussi répondre, donc ça tombe bien, je dirais. Donc voilà.
Merci pour vos présentations. Quand on parle des moyens d'enseignement, on constate souvent que l'intégration des langues des autres élèves reste souvent, ça reste des jolies intentions, ça reste très à la surface, ça reste souvent très naïf. Et j'aurais envie de poser la question, mais est-ce qu'il faudrait peut-être, pour faire mieux, peut-être s'éloigner une fois des langues et plutôt parler des compétences? Parce que les élèves qui parlent des langues, ils amènent des compétences. Et il faudrait peut-être voir quelles sont les compétences de ces langues, quelles sont les compétences des élèves qu'on peut mobiliser. Parce qu'à force de parler que des langues, alors on fait de la valorisation, c'est gentil, ah, c'est joli, tu parles le japonais, c'est mignon, tu écris en lettres cyrilliques, c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'on fait des compétences des élèves pour les valoriser?
Wenn Sie vielleicht jetzt die Kompetenzen ansprechen, denke ich jetzt eben an die Frage, die ich vorher beantwortet habe, dass Sie auch meinen, dass man die Ressourcen, also das, was die Kinder ja mitbringen, mehr auf das fokussieren soll. Und das ist ja, was ich ja auch erwähnt habe, dass man wirklich eben zuerst erfahren soll, was bringen die Kinder mit. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, eben dass dann auch, dass man solchen Herausforderungen oder Schwierigkeiten aus dem Weg gehen kann, dass man ein Kind dann vielleicht in ein schlechtes Licht führt, dass es sich schlecht fühlt, weil es vielleicht die Frage der Lehrperson nicht beantworten kann. Ich denke, das ist ganz wichtig, eben herauszufinden, was sind die Kompetenzen, die Ressourcen, was das Kind mitbringt, was kann es schon, dass ich da anknüpfen kann. Ich finde das sehr richtig und auch wichtig, wie Sie das gesagt haben. Und das ist natürlich, muss ich auch ehrlich sagen, ich arbeite als Klassenlehrperson und als DATS-Lehrperson. Das ist auch einfacher als DATS-Lehrperson, weil eben als Klassenlehrperson habe ich teilweise 20, 21 verschiedene Kinder in meiner Klasse, alle mit ihren eigenen Bedürfnissen. Und das ist wirklich viel schwieriger dann auch als jetzt als DATS-Lehrperson, weil da habe ich wirklich Zeit und kann auf die einzelnen Kinder drauf eingehen und diese Ressourcen stärken. Und das schätze ich sehr als DATS-Lehrperson, damit, dass ich da die Möglichkeit habe dazu.
J'aurais peut-être encore une question, si j'ose.
Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui voudrait ajouter encore quelque chose par rapport à la première question ou...
On parle souvent du lien entre la langue, disons, langue de scolarisation et puis c'est les cours de langue, de langue et culture d'origine. Et on a l'impression que l'école essaie désespérément de faire un lien avec ses propres ressources. Mais par contre, les personnes qui enseignent les langues et cultures d'origine sont très peu intégrées à l'école. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser aussi l'intégration dans les écoles, qui est une véritable équipe d'enseignants, mais qui comporte aussi les enseignants et les enseignants de langue et culture première.
J'aimerais répondre ici.
Je pense que c'est effectivement extrêmement important, mais alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, là, j'enseigne plus dans ce cadre-là, donc effectivement, je suis plus trop là-dedans. Mais oui, je pense que justement, il devrait y avoir plus de communication de tout, envers tous les acteurs. Parce que oui, il y a les enseignants de français, langue de scolarisation, il y a les enseignants, comme vous l'avez dit, de langue et culture d'origine, il y a les enseignants des classes régulières, et en fait, il n'y a aucune communication. Et même entre les trois, donc, hein, vraiment, c'est on essaye un peu, on pense un peu, mais non, il n'y a aucune communication, et il y a ce qu'il faudrait faire. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être justement réunir toutes ces personnes-là une fois un jour et que toutes ces personnes puissent discuter ensemble et qu'on mette effectivement sur pied des éléments pour pouvoir communiquer entre tous ces acteurs parce que là effectivement il y a un grand manque. Il y a vraiment un grand manque. Mais que faire à part justement réunir tout le monde? Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai été 5 ans dans ces classes, j'ai rencontré personne des enseignants de français langue et de français, pardon, de culture et langue d'origine. On rencontre très peu, même les autres professeurs, je les ai très peu rencontrés, on a très peu partagé. C'est vraiment effectivement un gros problème actuellement, je pense. Effectivement. Je me réjouissais justement d'avoir Madame Berger avec nous. Malheureusement, elle n'est pas là parce qu'elle aurait pu aussi peut-être trouver des pistes pour ce type de problématique.
Merci beaucoup. Alors, il y a... Ouais.
Je profite que le micro soit à côté pour poser aussi une question. Je sais qu'on parle de l'école et de l'âge à Armos. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, mais pourquoi on ne commence pas avant et pas seulement l'apprentissage de la langue de scolarisation, mais aussi l'éveil aux langues pour éviter les stéréotypes et pour qu'aussi les autres enfants qui parlent, je dirais, la langue majoritaire, accueillent aussi avec plus de bienveillance ces langues. Est-ce que c'est aussi des projets ou est-ce que c'est aussi un but ou un objectif qui serait vers lequel il faudrait aller, de faire plus d'encouragement précoce et notamment avec l'éveil aux langues précoces.
Oui, merci. C'est passé.
Ja, ich denke, das sind alles sehr, ja, auch gute Ideen, schon wie mit der Integration der vielleicht der HSK-Kurse an der Schule. Oder eben schon die sehr frühe Förderung Ja, ich denke, das sind schöne Ziele und da muss vielleicht dann auch die Politik oder der Kanton vielleicht uns dann auch mehr noch unterstützen. Das ist teilweise dann auch sehr schwierig, nur von Seiten der Lehrpersonen etwas zu tun. Aber eben die Frühförderung ist sehr wichtig, das weiß man. Und ja, das wäre sicher auch ein guter Ansatz, ein wichtiger Ansatz. Bei uns eben beginnt das im Kindergarten. Dort fängt man an, eben die DATS-Kinder zu unterrichten, die fremdsprachigen Kinder zu unterrichten. Und da beginnt das Ganze auch eben, die Muttersprache mit einzubeziehen. Das ist momentan so der Stand bei uns.
Mentionner les veilles aux langues, peut-être, Elisabeth, si tu aimerais encore ajouter quelque chose par rapport à cette approche didactique, hein, de manière spécifique, par rapport à ça, ou si... Parce que dans les projets, vous aviez un peu comparé un peu ce...
Nein, l'approche, eigentlich non. Nicht.
Ok. Voilà. Alors, ouais.
Ah ja, ja, encore, ouais. Ja, vielen Dank für die, für den Austausch, für die Anregungen. Ich möchte da noch etwas weiter reinfragen von meinen Kolleginnen, indem ich auch strukturelle Fragen in den Raum stelle. Die Schule, ich glaube, vor über 30 Jahren hat mal eine Empfehlung herausgegeben, gesamtschweizerisch, wo man damals schon gesagt hat, eine bessere Integration der Erstsprachen. Die ist immer noch gültig, über 30 Jahre her. Man staunt. Man spricht auch von Ressourcen, aber die Schule hat sich eigentlich nicht geändert. Sie ist immer noch monolingual ausgerichtet. Sie interessiert sich nicht für die Familiensprachen, Erst-, Zweit-, Drittsprachen. Auch die Namen haben sich nicht geändert. Ich finde, ich sage jetzt nicht mehr HSK und LCO oder Fremdsprachen. Das zeugt eigentlich schon ganz viel, wie wir gegenüber diesen Ressourcen auch denken und sprechen. Und ich denke, es bräuchte grundsätzlichere Veränderungen. Was denken Sie? Also überhaupt, dass man sagt, es braucht Brücken zwischen diesen Sprachen. Wenn es Prestige-Sprachen sind, dann sind diese Brücken gemacht. Aber sind es eben Sprachen, die auf unserem Markt weniger valorisiert sind, dann lässt man diese Verbindungen weg. Das heißt, auch die Schule beteiligt sich nicht an der Förderung der Erstsprachen zum Beispiel. Und das ist klar, man kann keine Qualität fordern, wenn keine Ressourcen da sind. Und es gibt aber Erstsprachförderungen, die haben die besseren Lehrpersonen wie hier, von denen spricht man nicht. Aber es gibt auch solche, die haben keine oder ganz eine geringfügige Ausbildung, die diese freiwilligen, separierten, exkludierten Kurse erteilen. Und da würde ich gerne noch ein bisschen mehr hören.
Wie du möchtest, Jan.
Ja, also ich glaube, der Einbezug der Herkunftssprachen kann dann für die Lehrperson auch recht schnell mal anspruchsvoll sein. Vor allem, wenn sie eben das Gefühl haben, sie müssten die Experten sein. Also wir haben auch Beispiele gesehen, dass dann Schüler irgendwie sagen, ja, ich spreche die und die Sprache, aber die Sprache gibt's eigentlich gar nicht. Und die Lehrperson hat das dann einfach so an die Tafel geschrieben. Oder es gab häufig dann auch eben Schüler, die haben dann einfach einen Ausdruck gesagt, aber das war eigentlich nicht korrekt. Also in ihrer Sprache haben sie was gesagt und das blieb dann so stehen. Und ich denke da, ja eben, ich glaube, es würde nur gehen mit dem Einbezug von HSK-Lehrpersonen, dass man da näher zusammenarbeitet. Weil für die Lehrpersonen wird es schnell anspruchsvoll. Das sind ja keine Linguisten, die halt speziell ausgebildet sind auch dafür.
Vielen Dank.
Gerade zum HSK würde ich gerne etwas sagen, weil ich habe dazu mal meine Bachelorarbeit genau zu diesem Thema geschrieben, und zwar wie, ich habe die Zusammenarbeit von Regellehrpersonen und HSK-Lehrpersonen in einer Zürcher Schule analysiert, wo eben dieser HSK-Unterricht integriert stattfindet oder dazu mal ein paar Jahre her stattfand. Und vielleicht, ich glaube, Sie haben vorher diese Frage auch in den Raum gestellt, eben wieso gibt es nicht, wieso wird diese Zusammenarbeit, wieso kann die wieso kommt die nicht vorwärts, wieso findet die nicht statt? Und es ist wirklich so, dass ein großes Problem, wie auch Sie gesagt haben, dass man einfach keine Zeit hat, keine Ressourcen, sich gar nicht antrifft auf dem Schulgang, aber das hat wirklich damit zu tun, dass diese Kurse oftmals spät abends in den leeren, dunklen Schulhäusern stattfinden, dass die HSK-Lehrperson nicht nur an einer Schule unterrichten, sondern ständig eigentlich hin und her müssen von Schulhaus zu Schulhaus. Und doch eben, um das Ganze vielleicht noch etwas positiver abzurunden, es gibt Schulen, wo genau diese Zusammenarbeit stattfindet, wo es bewusst Projekte gibt, Lesenächte beispielsweise, wo dann auch die HSK-Lehrpersonen vor Ort sind, in ihren Sprachen Geschichten vorlesen, die ganzen Familien, Geschwister mit einbezogen werden. Also wirklich, es gibt das. Und es gibt da auch im Rahmen von QIMS jetzt im Kanton Zürich gibt es Fördergelder. Und ja, vielleicht einfach noch so als Anregung, also dass man sich vielleicht wirklich mehr an diesen Best-Practice-Beispielen orientiert und schaut, ja, was ist da möglich, was kann man übernehmen. Aber ich glaube, solange dieser Unterricht einfach so an Randzeiten stattfindet, ist es einfach rein organisatorisch nicht möglich, eine engere Zusammenarbeit. Ich selber als Lehrerin habe das auch gemerkt. Ich habe unsere HSK-Lehrperson nicht einmal angetroffen, vielleicht mal zufällig am Abend am Kopierer. Und das war's. Ja, danke.
Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui,
ok. Je suis désolée, je ne parle pas super bien allemand, donc je n'ai pas tout compris. Alors je vais laisser plutôt mes collègues répondre. Je m'excuse pour ça.
Sie haben recht, dass mit dem, eben einerseits mit dem Antreffen der HSK-Lehrpersonen, das ist sehr selten, dass man sie antrifft. Es wäre schön, wenn die noch mehr in die Schule integriert wird. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen, ja, den Stellenwert oder eben die Wichtigkeit muss wieder mehr achten, also die Wichtigkeit der Muttersprache und der Stellenwert, da muss wieder mehr, ja, Aufmerksamkeit darauf geworfen werden. Und dann kommen dann auch die Finanzen dazu. Ich glaube, das ist sehr viel. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade im Kanton Freiburg, normalerweise hatten wir zum Beispiel 4 Jahre dazu Unterstützung. Jetzt gab es ein neues Gesetz, jetzt ist es neu runtergekürzt auf 2 Jahre. Es ist aber so, dass wir neu mit, ich kann jetzt da weit ausholen, aber neu mit Berichten diese 2 Jahre wie verlängern können, wenn man wirklich sieht, doch diese Kinder brauchen noch mehr Unterstützung, dass man das dann doch noch verlängern kann auf 4, aber einfach ein bisschen, um aufzuzeigen, auch so wie der, ja, wie es momentan aussieht, eben schon, wenn Sie sehen, dass ein Gesetz von 4 Jahren, dass man 4 Jahre Unterstützung hat, jetzt sind es noch 2, der ganze Stellenwert. Ja, die Ressourcen fehlen teilweise, die Finanzen fehlen teilweise, die Schule muss viel auch sonst Bedürfnisse auch abdecken. Ja, und dann am Ende vom Tag macht die Politik oder sie macht ja eine Schlussrechnung und schauen, wo geben wir das Geld aus, denke ich schlussendlich. Es ist schade, ich finde das sehr schön, wenn man eben all diese Vorschläge, die auch gebracht werden, wirklich umsetzen könnte. Ich denke, das wäre sehr wichtig.
Bonsoir, je voudrais juste partager une question qui m'est venue en rencontrant des enfants de 1H avec lesquels je vais travailler et qui viennent d'une classe très hétérogène. Donc je vais prendre 3 cas, c'est des familles qui ont immigré d'Érythrée, qui ont le tigrinya quelque part dans leur histoire linguistique. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y en a un qui est né en Suisse, parti à l'âge d'un an, qui a passé 4 ans en Turquie, la famille s'est mise au turc et vient d'arriver en Suisse. Il y en a un qui est arrivé en Italie, enfin est né en Italie ou est arrivé très petit, vient d'arriver en Suisse avec donc l'italien. Et il y a un élève qui a transité par beaucoup de camps de réfugiés et qui a attrapé de l'anglais et donc parle de l'anglais et du tigrinya. Et les maîtresses qui gèrent ces enfants-là, elles ont une expression qui fait peur. Elles disent ils ont aucune langue, c'est-à-dire que le tigrinya est pas très bien développé, le bout d'italien qu'ils ont attrapé est pas très bien développé, le bout d'anglais pareil. Et la demande des parents, c'est le français parce que les parents parlent pas ou vraiment très mal français. Et le temps de français, c'est le temps d'école. Alors, qui décide quelle est la langue première de ces enfants-là? Est-ce que c'est la langue dans laquelle ils ont le plus de compétences, mais qui n'est pas la langue de la famille? Comment on gère ça concrètement? Et comment on peut les aider à construire leur langue, enfin une langue qui puisse les aider à construire le français si ce n'est pas le français?
Il y avait Linda qui avait déjà parlé, non, de plusieurs langues maternelles. Je ne sais pas si vous avez aussi des cas comme ça.
Ja, also eben, ich denke, eben von Muttersprache spricht man meistens jetzt bei uns, bei meinen DATS-Kindern, ist die Muttersprache meistens die, mit der die Eltern das Kind aufgezogen haben, mit der das Kind groß geworden ist. Und die Sprache, die sie zu Hause sprechen. Aber es gibt natürlich wirklich solche Situationen, wo es schwierig ist, weil eben das Kind oft umgezogen ist, vielleicht eben keine Sprache richtig entwickeln konnte. Ja, ich denke, für mich als DATS-Lehrperson ist dann die erste Aufgabe, mal zu schauen, dass es Fortschritte macht im Deutsch, bei mir im Unterricht. Und andererseits eben natürlich trotzdem vielleicht die HSK-Kurse den Eltern empfehlen, dass das Kind dort trotzdem noch weiter Fortschritte machen kann und dort auch seine Kenntnisse vertiefen kann. Ja, es ist eine schwierige Frage, ja. Ich weiß nicht, was man aus der Forschung noch dazu sagen kann, aber eben ich als DATS-Lehrperson, meine Aufgabe ist es dann natürlich vor allem eben in der Schule das Deutsch zu fördern, zu schauen, eben, was kann das Kind in seiner Muttersprache, kann ich daraus Ressourcen ziehen, kann ich Verbindungen ziehen, hilft die Muttersprache oder das, was vorhanden ist, beim Aufbau von der deutschen Sprache, und so versuche ich dann meinen Weg zu gehen.
Oui, effectivement, c'est une grande problématique puisque ce ne sont pas des cas isolés, surtout actuellement. Mais je pense qu'on peut déjà travailler avec la richesse de leur parcours et éviter de dire ah non, ils ont pas une langue maternelle ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça l'importance. Et peu importe finalement la définition qu'on fait de la langue maternelle en disant c'est la langue des parents ou c'est la langue de la patrie ou c'est quoi la langue où on a le plus de compétences. Non, je pense qu'on peut travailler avec le parcours de l'enfant, avec son parcours langagier, et puis travailler à partir de là et pouvoir l'amener à avoir une nouvelle langue qui est la langue de sa scolarité actuellement, et puis pouvoir travailler les trois ensemble, ou les quatre ensemble s'il y a quatre langues. Je pense pas qu'il faut... C'est pas la langue maternelle, oui, on a des définitions et tout, mais à l'heure actuelle, je pense pas qu'il faut se contenter d'une définition et puis après de mettre les gens en disant bon bah lui bon tant pis, il a aucune langue maternelle parce qu'il ne parle aucune langue, il n'a aucune compétence et je ne sais quoi. Non, c'est pas vrai, c'est pas le cas, et surtout avec toute cette migration, avec toute cette problématique en plus de ces enfants qui passent de pays à l'autre, de camp et où ils apprennent trois, quatre langues. Je pense plutôt justement, c'est d'essayer de travailler avec toute cette richesse, toute cette richesse langagière qui vont les aider à appréhender cette nouvelle langue qu'ils ont besoin actuellement pour la suite dans le pays dans lequel ils vont peut-être se poser un peu plus longtemps.
Merci Camille. Elisabeth, tu aimerais ajouter quelque chose? Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je dirais non, je dirais qu'on a, oui, on a approfondi un peu cette question, toujours vraiment très délicate à traiter. Et bon, alors, je dirais qu'on arrive à la fin de notre table ronde. Alors, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir apporté ici vos idées et vos expériences, de les avoir partagées avec nous. On a beaucoup de matériel à réfléchir. Est-ce que c'est une langue première? Quel est son rôle? Les actrices, les acteurs et leur harmonisation aussi, parce qu'on a aussi abordé cette problématique, les ressources qu'il faut très mobiliser aussi. Et voilà, alors la prochaine fois, on se retrouve pour voir si ce qui reste à résoudre a été résolu ou s'il y aura de nouvelles questions qui vont sortir. Merci beaucoup et bonne soirée. Et alors, on va à l'apéro.